Heute bei «Apropos» Alltag im Krieg. An vielen Orten in der Ukraine wird seit mehr als 2 Jahren gekämpft. Wer noch im Land lebt, der oder die versucht so gut wie möglich einen Alltag zu bestreiten. Der Krieg aber, der ist überall präsent. Im Süden, wo die Front sehr nah ist, und im Westen, wo viele Menschen anflüchten. Die Wirtschaftsredaktorin Beatrice Bösiger und der Bernhard Odechnall vom Tamedia Recherchedesk haben die Ukraine vor kurzem besucht. Beatrice Bösiger den Westen vom Land und der Bernhard Odechnall den Süden. Von ihren Eindrücken erzählen sie heute im Podcast «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Beatrice und hallo Bernhard.
Hallo Mirja.
Hallo Mirja.
Beatrice, Bernhard, ihr seid beide in den letzten Wochen in der Ukraine gewesen, aber in völlig anderen Teilen. Erzählt mir doch, wo sind ihr jeweils durchgereist?
Ich war ganz im Westen unterwegs gewesen. Ich bin von der Stadt Uschhorod nach Kalusch und dann nach Lviv gereist. Und dann anschliessend bin ich mit dem Zug durch Karpaten wieder retour nach Uschhorod.
Und du, Bernhard?
Ich bin in den Süden gereist, das heißt, ich bin geflogen von Wien nach in die Republik Moldau, nach Chisinau, von dort mit einem Taxi an die Grenze, zu Fuß über die Grenze und dann nach Odessa. Von Odessa dann nach ein paar Tagen mit dem Nachtzug auch nach Lviv. Dort hätte fast Bär getroffen, aber ganz ist es uns nicht geglückt. Und dann von Lviv über Polen wieder zurück.
Wenn man sich jetzt die Reise auf einer Karte vorstellt von der Ukraine, dann ist die ganze Route, die ihr genommen habt, aber schon ziemlich weit voneinander entfernt, oder?
Das ist so. Und trotzdem waren wir beide eigentlich nur im westlichen und im südlichen Teil der Ukraine unterwegs, weil diese Ukraine ist einfach ein riesiges Land. Und östlich davon liegen einfach noch riesige Gebiete, die wir nicht bereist haben. Aber trotzdem, selbst wenn man von einer Stadt zur anderen reist, ist man schnell mal eine Nacht mit dem Zug unterwegs.
Wie stark spürt man denn aktuell so eine Trennung von der Ukraine in eben die Gebiete, die jetzt eher im Westen liegen und die Gebiete, die jetzt eher im Süden liegen?
Also der Westen ist für viele Leute in der Ukraine immer noch ein relativ sicherer Ort als andere Landesteile. Nach der Invasion war das vor allem ein Gebiet für Transit. Nehmen wir zum Beispiel die Stadt Uschhorod. Vor der Invasion haben dort etwa 115'000 Leute gelebt. Und dann plötzlich mit einem Schlag waren es dann etwa 400'000 gewesen. Von denen sind aber auch viele wieder gegangen. Die sind jetzt irgendwie wieder in andere Teile von der Ukraine oder in andere europäische Länder gezogen. Und man muss aber schon sagen, dass mit der Sicherheit, das ist alles relativ. Russland hat in der letzten Zeit seinen Beschuss von der Energieinfrastruktur intensiviert. Und die Grossregion Lviv ist in der Zeit, wo ich im Land war, 2-mal beschossen worden.
Mhm. Ich würde sagen, man spürt schon noch im ganzen Land, egal ob man jetzt im Westen oder im Osten ist, eine große Solidarität der Menschen untereinander. Allerdings muss ich auch sagen, je näher man an die Front kommt, spürt man auch Ressentiments der Menschen gegenüber jenen, die halt im Westen leben, so wie es Bea gerade beschrieben haben, die jetzt nicht direkt so vom oder nicht so viel vom Beschuss betroffen sind. Man hört dann schon öfters, naja, denen geht's ja gut im Westen, ja. Also die erleben ja nicht das, was wir ständig erleben.
Beatrice, du bist im Westen von der Ukraine unterwegs gewesen. Was ist der Anlass gewesen von dieser Reise?
Also ich bin in den vergangenen 10 Jahren schon verschiedentlich in der Ukraine unterwegs gewesen. Ich war in Kiew, war auf der Krim, war in der Ostukraine, bin aber seit dem 24. Februar 2022, seit der russischen Invasion, nie mehr dort gewesen. Und ich wollte mir einfach jetzt selber ein Bild davon machen, wie es Menschen geht und was sie auch sagen.
Wie einfach ist es denn jetzt, vom Westen her bist du ja angereist, ins Land reinzufahren?
Ja, eigentlich ist es relativ unspektakulär. Also, ich bin mit einer Kollegin gereist, wir sind einfach nach Košice geflogen. Dort haben wir uns in ein Auto gesetzt und sind losgefahren. Haben dann an der Grenze etwa eine Stunde müssen warten und haben dann können einreisen. Die Leute haben uns aber gesagt, es könne manchmal auch 5 Stunden gehen, bis wir über die Grenze sind. Also, es ist sehr unberechenbar.
Bernhard, du hast eine andere Reise unternommen. Du hast gesagt, du bist von Moldau her ins Land eingereist, vom Süden her. Wie einfach war es dir, über Grenzen zu kommen?
Das war relativ einfach, wenn man weiß, wie. Nämlich am besten ist es immer, wenn man zu Fuß über die Grenze geht. Also wenn man sich mit einem Auto bis zur Grenze führen lässt und dann zu Fuß rübergeht, weil mit dem Auto ist eben die Gefahr, eben, dass man sehr lange im Stau steht, auch wenn man mit einem Zug einreist, was jetzt dort nicht geht, aber über Polen, dann steht man sehr lange. Und in dem Fall war die Einreise eigentlich sehr einfach, im Gegensatz zur Ausreise. Da bin ich auch wieder zu Fuß nach Polen rein und da muss ich sagen, überraschenderweise, ausgerechnet die polnischen Zöllner und polnischen Grenzer waren eigentlich am ärgerlichsten. Also die haben uns, die Leute, die da zu Fuß rüber sind, stundenlang warten lassen, haben uns auch schikaniert mit Gepäckkontrolle. Und es war eigentlich überraschend, muss ich sagen, dass nicht die Ukraine die Schwierigkeiten gemacht haben, sondern die Polen.
In der Ukraine hast du ja die Stadt Odessa besucht. Warum gerade der Ort?
Ja, so wie Bea, ich war auch schon mehrmals in der Ukraine, auch Kiew, Kharkiv und so. Odessa kannte ich eigentlich noch nicht. Aber diese Stadt hat so einen gewissen Mythos. Sie hat auch einen gewissen Sonderstatus innerhalb der Ukraine. Es ist eine traditionell sehr multikulturelle Stadt. Es haben immer Russen, Ukrainer, Juden gemeinsam gelebt. Es ist natürlich, der Hafen ist von großer Bedeutung, auch heute, weil ja dort irgendwie die Getreidelieferungen dann rausgehen, von denen die Ukraine jetzt lebt. Und die Stadt ist jetzt auch wieder im Fokus des russischen Beschusses seit ein paar Wochen. Es gibt Stromausfälle, es gibt Raketeneinschläge, es gibt immer wieder Tote. Ich wollte mir diese Situation vor Ort anschauen.
Beatrice, deine erste Station, du hast es vorher erzählt, nach der Grenze, das ist die Stadt Uschhorod im Südwesten von der Ukraine. Wie muss man sich den Ort vorstellen?
Ja, das ist eigentlich ganz hübsche Kleinstadt. Mitten durchs Zentrum fließt die Usch, ein breiter Fluss. Man kann da dran nach spazieren. Es gibt Cafés, es hat viele Unis. Es hat auch Touristen gegeben aus anderen Teilen der Ukraine, die sich dort ein paar Tage erholt haben und quasi die Stadt angeschaut haben, Burg besichtigt haben. Aber auch da ist der Krieg präsent. Das fällt zum Beispiel auch schon bei den Souvenirs an. Man kann dann so kleine Plastikgewehre kann man als Souvenirs kaufen, wo Ukraine drauf steht. Und wenn man durch die Stadt geht und ein bisschen den Leuten zulässt, dann wird durchaus auch diskutiert, was jetzt gerade für Angriffe waren letzte Nacht irgendwie. Es ist dann gerade ein Angriff auf ein russisches Schiff auf der Krim gegeben. Über das ist dann geredet worden. Und man sieht zum Beispiel halt einfach da Gebäude mit Sandsäcken vor den Fenstern und du weißt, das ist dann einfach ein Luftschutzkeller.
Im Gegensatz zu dem, was Bernhard vorbeschrieben hat aus Odessa, ist Uschhorod ja etwa 1000 Kilometer von der Front entfernt. Was hat sich da aber auch verändert, seit der Krieg angefangen hat, der russische Angriffskrieg?
Ich hatte es schon erwähnt mit den Binnenflüchtlingen. Das hat die Stadt vor grosse Probleme gestellt und stellt sie immer noch vor grosse Herausforderungen. Plötzlich sind etwa 400'000 Personen in dieser kleinen Stadt gewesen, ist uns erzählt worden. Und jetzt sind es vielleicht noch 100'000 bis 200'000. Es sind also viel wieder gegangen. Das hat dazu geführt, dass 2022 die Wohnungspreise sehr stark gestiegen sind. Dann ist uns aber auch gesagt worden, in der Zwischenzeit sind eben viele wieder gegangen und das Problem hat sich wieder gelöst.
Du sagst, es sind viel mehr Leute jetzt in Uschhorod angekommen, auch Leute, die auf der Flucht sind, aus anderen Teilen der Ukraine. Gibt es auch andere Arten und Weisen, wie der Krieg präsent ist in dieser Kleinstadt?
Also wir haben mit einem Künstler geredet und der hat uns gesagt, der Krieg ist in dieser Stadt vor allem durch die Beerdigungen präsent, wo man auf der Straße sieht, von seinem Balkon, von der eigenen Wohnung oben runter. Und das ist so, ich mit die ganze Woche, egal wo ich war, alle Leute kennen jemanden, der in der Armee ist, der an der Front kämpft, der verletzt ist oder ja, umgekommen ist im Krieg. Und in Uschhorod gibt es einen Friedhof, wo die Gefallenen bestattet werden. Es sind vielleicht etwa 120 Gräber. Die neuesten waren von März 2024 gewesen. Und es kommen viele Leute für dort Abschied zu nehmen, ihre Familienmitglieder nochmal zu besuchen, ja, ihre Freunde nochmal zu besuchen. Und das ist echt, das sieht man auch überall im Land, bei jedem Dorf, überall, wo es einen Friedhof hat, hat es so grosse Ukraine-Flaggen. Und dann weisst du einfach, okay, das sind jetzt Gefallene aus dem Krieg.
Ein Geräusch, das hat dich ständig begleitet. Wir können da uns das mal schnell anhören.
Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Attention, the air alert is over. May the force be with you.
Was hören wir da? Was hat es mit dem auf sich?
Das ist die Warn-App, wo man sich tunlichst auf das Handy installieren sollte, wenn man in der Ukraine unterwegs ist. Die App warnt vor Luftalarm. Da kann man eingeben, in welcher Region, in welcher Stadt dass man unterwegs ist. Und ja, die geht dann los, wenn die Gefahr von russischen Bomben oder Drohnen droht. Dann als nächstes zücken die Leute das Handy und schauen auf Telegram, ob es Infos gibt, was genau im Anflug ist, ob es schon weitere Informationen dazu gibt. Und man kann ebenfalls via Telegram schauen, wo der nächste Schutzraum ist.
Die Angst vor Luftangriff ist das eine, die Trauer um Leute, die umgekommen sind im Krieg, wie du beschrieben hast. Und dann gibt es gerade ein anderes Thema, das die Bevölkerung noch recht stark beschäftigt. Das ist nämlich Mobilisierung. Warum ist das Thema gerade so aktuell?
Also die Mobilisierung und der Krieg, wer geht ab Front, wer geht nicht, das sind Themen, wo die Leute in der Ukraine sehr stark beschäftigen. Die russische Invasion dauert seit mehr als 2 Jahren. Die Leute in der Armee sind müde, man muss sie austauschen, man muss Mobilisierungsanstrengungen erhöhen, es braucht mehr Leute, das sind grosse Herausforderungen für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gerade einen Gesetzesentwurf unterzeichnet, dass man jetzt auch Männer ab 25 darf in die Armee einberufen. Bis jetzt war die Altersgrenze bei 27. Damit will man jetzt mehr Leute wieder in die Armee bringen.
Es kommt jetzt also Mobilisierung auch schon ab 25. Wie gross ist die Angst in der Bevölkerung vor dem?
Die Leute beschäftigen das Thema sehr. Und es ist schon so, wer wollte freiwillig gehen, die haben sich eigentlich 2022 nach der russischen Invasion schon gemeldet. Was man jetzt so zu hören bekommt, sind eher Befürchtungen, taugen jetzt als Soldat, kann ich überhaupt etwas machen, bekomme ich ein ausreichendes Training? Und dann gibt es halt auch die Befürchtung, dass die Mobilisierung einfach gar nichts nützt, wenn die Waffen und Militärhilfe aus dem Westen ausbleiben. Das hat uns auch der Bürgermeister von Lemberg, von Lviv, der André Sadovi, hat uns das auch im Interview klar gesagt. Es bringe nichts, wenn man 500'000 Leute quasi mobilisiert, wenn man nichts hat, um die Russen aufzuhalten. Sonst ist aber schon so, wie der Bernhard auch gesagt hat, das Gefühl der Solidarität ist immer noch sehr hoch. Das Gefühl ist da, wir sind eine Ukraine und wenn die Russen im Osten nicht aufgehalten werden, dann kommen sie zu uns im Westen und dann ist schon klar, dann geht mit der Armee.
Wir sind eine Ukraine, das sagt man also unter anderem eben auch in der Stadt Uschhorod im Westen von der Ukraine. Bernhard, wenn wir jetzt in den Süden schauen, dein Ziel war ja eben die Stadt Odessa. Im Gegensatz zu Uschhorod sind ja dort Kriegshandlungen unmittelbar nahe. Wie sieht es dort im Moment aus?
Naja, die Nähe drückt sich vor allem dadurch aus, dass die Halbinsel Krim, die von Russland besetzt ist, sehr relativ nahe ist. Und wenn von dort Raketen abgeschossen werden, dann sind die in 1,5 Minuten, 2 Minuten in Odessa. Das heißt, oft schlagen die Raketen ein, bevor noch der Luftalarm kommt. Und das macht die Leute natürlich sehr nervös, weil sie wissen, also unter Umständen werden wir nicht gewarnt. Und das passiert immer wieder. Also kurz bevor ich gekommen bin, sind mehrere Raketen in einem Wohngebäude eingeschlagen. Beziehungsweise, was die Russen machen, ist der sogenannte Doppelschlag. Das heißt, es kommt zuerst eine Rakete, die schlägt ein, dann kommen natürlich die Retter, dann kommt Feuerwehr, dann kommt Rettung. Und dann, wenn die da vor Ort sind, schlägt die zweite Rakete an derselben Stelle ein. Und das war in diesem Fall auch so. Und da wurden über 20 Menschen getötet, viele Retter unter anderem. Und das macht natürlich eine ganz andere Stimmung in der Stadt schon.
Odessa ist ja schon fast seit Kriegsbeginn irgendwie im Zentrum auch von den Kriegshandlungen. Wie hat sich dort die Lage verändert?
Es war eigentlich eine Zeit lang entspannter, haben mir die Menschen gesagt. Also es war am Anfang, sah es so aus, als wollten die Russen Odessa auch belagern und erobern. Das konnten aber die Ukrainer sehr schnell zurückschlagen. Und dann war es eine Zeit lang ruhiger. Und jetzt, seit ein paar Wochen, nimmt der Beschuss wieder extrem zu. Es fliegen auch wieder ständig russische Drohnen über die Stadt, stürzen sich auf die Stadt, also Kamikaze-Drohnen. Und vor allem beschießen die Russen jetzt auch wieder die Infrastruktur, das heißt Elektrizitätswerke, Umspannwerke. Und das heißt, es gibt immer wieder längere Stromausfälle auch in der Stadt. Und das ist vor allem die Leute, die in Wohnhäusern mit 10, 12, 15 Stockwerken wohnen, ist das katastrophal, weil dann funktionieren nämlich die Lifte nicht, die Wasserpumpen funktionieren nicht mehr. Also es geht nicht nur ums Licht, es bricht dann die Infrastruktur zusammen.
Und das, was in diesem Moment einsetzt, sind Generatoren. Das ist auch das, was man hier hört. Bernhard, du sagst es, nach wie vor leben ja viele Leute auch in Odessa, führen dort auch einen Alltag. Wie gefährlich ist das eigentlich in der aktuellen Situation mit diesen Luftangriffen, mit diesen Raketeneinschlägen, die du erwähnt hast?
Ja, viele Leute kann man durchaus sagen. Also es ist eine Millionenstadt. Odessa hat 1 Million Einwohner. Es sind zwar sehr viele am Anfang des Krieges geflohen, aber statt denen kamen die Flüchtlinge aus den jetzt von Russland besetzten Gebieten. Also man kann sagen, ein Viertel der Menschen sind eigentlich Flüchtlinge, die in Odessa leben. Und die Bedrohung ist halt immer da, weil man nie weiß, wo die Russen hinschießen und weil man eben auch weiß, der Luftalarm kommt zu spät. Also die Nervosität ist einfach spürbar. Ich habe das auch selber erlebt. Also ich war mit einer Lehrerin aus Odessa essen in einem Restaurant am Abend. Es war natürlich Stromausfall, aber eben solche, die Restaurants im Zentrum, die haben Generatoren. Und auf einmal haben die Wände gewackelt. Es gab einen dumpfen Knall. Das war der erste Einschlag einer Rakete. Etwas weiter weg, aber es war einfach spürbar auch. Und kurz dann noch 2 weitere Explosionen. Das heißt, es war wiederum so ein berüchtigter russischer Doppelschlag, wo eine zweite Rakete an den Ort der ersten eingeschlagen hat. In diesem Fall, Gott sei Dank, hat sich später herausgestellt, gab es nur Verletzte, keine Tote.
Okay. Mamочка, возьми успокоительное, хорошо? Давай. Meine Mutter hat sehr große Angst, Entschuldigung. Ja. Sie hat immer so große Angst. Sie hat jetzt deswegen auch Herzprobleme, weil sie immer so groß sieht. Ja. Wenn sie das hört, diese Explosion und sowas, dann ist es schwierig halt.
Aber es war doch schon sehr eindrücklich, selbst aus der Entfernung, was das für eine Kraft hat, so eine Rakete, und was das für Zerstörung anrichten kann.
Gibt es trotz all diesen Umständen noch so etwas wie einen normalen Alltag in Odessa?
Ja, durchaus. Die Menschen müssen ja ihren Alltag leben. Also die Menschen gehen zur Arbeit, Kinder gehen in die Schule. Es sind die Lokale offen, zumindest bis zur Sperrstunde. Also es gibt ja im ganzen Land gibt eine Ausgangssperre ab Mitternacht bis 5 Uhr. Es sind auch die Supermärkte voll. Also man würde das nicht glauben. Also ich war im Supermarkt, das könnte ein Coop in Zürich sein, so voll war der. Das Problem ist aber eher, dass viele Leute einfach nicht das Geld haben, um sich jetzt noch Waren zu leisten.
Dazu habe ich noch eine kleine Ergänzung wegen der Ausgangssperre. Die gilt nicht im ganzen Land. Uns ist gesagt worden, in der Provinz Transkarpatien, also dort in Uschhorod, dort gäbe es keine Ausgangssperre. Dort kann man die ganze Nacht draussen hocken und man hört auch die ganze Nacht Autos auf der Strasse. Beatrice, du sagst es gerade, die Lage ist ja sehr andere, aber wie du auch gesagt hast, auch im Westen, auch im Südwesten, spüren die Menschen die Folgen vom Krieg. Du hast unter anderem eine kleine Stadt Kalusch besucht. In dieser Stadt sind Firmen gezogen, zum Teil aus dem Osten der Ukraine, die dort nicht mehr ihre Fabriken betreiben konnten. Wie muss man sich die Industrie unter diesen Bedingungen vorstellen, wie sie im Moment in der Ukraine herrscht?
Also Kalusch, das ist auf der anderen Seite von den Karpaten in der Region Ivano-Frankivsk. Dort haben sich etwa 30 Firmen aus dem Osten, aus der Umgebung von Kharkiv angesiedelt. Kalusch hat einen sehr umtriebigen Bürgermeister. Wir haben ihn getroffen, er hat mit uns geredet und er sieht die Firmen und die Binnenflüchtlinge, die jetzt daher kommen zu ihm, durchaus auch als Chance für seine Stadt. Er hat uns dann erzählt, wie er nach der Invasion mit seinem Team Kanäle auf Telegram durchforstet hat und geschaut hat, welche Firmen kommen. Und die hat er dann direkt gerade kontaktiert. Weiter reist er auch viel ins Ausland und findet Investoren und schließt Partnerschaften mit anderen Städten ab, einfach damit Kalusch möglichst bekannt wird. Die ukrainische Wirtschaft hat aber trotzdem grosse Probleme. Wir haben in der Nähe von Kalusch haben wir noch einen Autozulieferer besucht. Das ist ein Unternehmen aus Deutschland. Die sind schon ganz lange an diesem Ort, also schon viel länger, als der Krieg angefangen hat. Das Unternehmen hat aber wollen, dass wir nicht sagen, Namen und Ort, weil sie nicht wollen, zum Ziel von russischen Angriffen werden. Die haben das Problem, dass ihnen ihre Kunden aus dem Ausland immer weniger Aufträge geben, je länger der Krieg dauert, weil man im Ausland das Gefühl hat, die Ukraine sei kein verlässlicher Partner mehr und sie können ihre Sachen nicht mehr liefern.
Dann ein weiteres Problem ist das, was der Bernhard auch schon angesprochen hat, das sind die Energieausfälle, wenn die Russen die Energieinfrastruktur unter Beschuss nehmen. Dann tun sich die Firmen halt auch mit Generatoren behelfen, aber das ist dann meistens zu wenig für die ganze Produktion, dass man es im gleichen Ausmaß aufrechterhalten kann und es gibt wieder einen Verlust. Und dann gibt es auch noch das Thema Mobilisierung. Eine Firma, wo wir waren, die haben so eine Art Schattenkabinett aufgestellt. Also wenn die Männer eingezogen werden, dann können sämtliche Positionen in der Firma auch von Frauen ausgefüllt werden.
Beatrice Bernhard, wenn ich euch beiden zulasse, dann entsteht das Bild, wo man trotz all diesen widrigen Umständen, trotz dem Krieg, auch versucht, auf die eine oder andere Art weiterzumachen, weiter einen Alltag zu führen, weiter zu wirtschaften. Ihr seid ja gegen Ende von eurem Besuch in der Ukraine. Ihr habt zwar gesagt, ihr habt euch verpasst, aber beide in der Stadt Lviv waren. Das ist im Westen der Ukraine, etwa 70 Kilometer von Polen entfernt. Bernhard, was hören wir da?
Ja, da bin ich mit dem Nachtzug unterwegs, also der abgefahren ist in Odessa. Es ist genau eine Nachtfahrt. Man kommt dann so um 6 Uhr in der Früh in Lviv an. Und kurz vor der Ankunft habe ich aus dem Fenster diese Sirene gehört, wobei in diesem Fall, also wenn es so ein an- und abschwellender Ton ist, dann bedeutet das Endwarnung. Das heißt, es gab eigentlich die halbe Nacht, so habe ich das erfahren, dann Luftalarm und gerade in der Früh dann Entwarnung. Man muss auch sagen, die ukrainische Eisenbahn funktioniert noch immer sehr gut, also trotz Beschuss und trotz Stromausfällen. Und die Ukrainer sind auch sehr stolz, dass ihre Züge immer pünktlich sind. Wobei es halt auch zwischen den großen Städten, also zwischen eben Odessa, Lviv, Kiew, halt zwei, maximal drei Züge pro Tag gibt und nicht wie in der Schweiz einen Stundentakt.
Bernhard, du kennst ja Lviv schon von früheren Besuch. Du bist nicht das erste Mal dort gewesen. Was hat sich jetzt bei deinem jetzigen Besuch verändert?
Also was mir besonders aufgefallen ist, ist der Friedhof. Es gibt dort einen großen historischen Friedhof, den Litschakowski-Friedhof. Dort liegen schon die Toten aus dem Krieg zwischen Ukraine und Polen aus dem Jahr 1919-1920. Es liegen dort auch die Toten vom Maidan-Aufstand in Kiew, die dort waren. Und wie ich im April 2022 dort war, wurden gerade die ersten Toten aus dem Krieg beerdigt, also die Ukraine gegen die russische Invasion verteidigt haben. Das waren damals noch 10, 15 Gräber. Und wie ich jetzt wieder dort war, hat man ein eigenes Gräberfeld außerhalb des Friedhofs, außerhalb der Friedhofsmauer errichtet. Und dort waren jetzt 500 bis 600 Gräber, alle mit jungen Soldaten, die an der Front gefallen sind, die also aus dem Westen der Ukraine aus Lviv an die Front gegangen sind und dort gefallen sind. So wie es Beha vorher beschrieben hat, jedes Grab mit Fahnen, neben jedem Grab eine kleine Holzbank, saßen die Schwestern, die Mütter, die Brüder dort, sichtlich ergriffen natürlich, alle in Trauer. Und also das war schon eigentlich ein sehr, sehr eindrucksvoller Anblick.
Beatrice, ist dein Eindruck von Lviv ähnlich gewesen?
Ja, mein Eindruck war ähnlich. Ich bin zwar jetzt in diesem Fall nicht auch noch auf den Friedhof gegangen, aber eben mich hat das wirklich beeindruckt. Einerseits, wie die Leute probieren, den Alltag aufrechtzuerhalten, wie sie ihrem täglichen Business nachgehen. Andererseits damit leben, eben, dass es regelmässig Luftalarm gibt. Jede Woche verbringen die Leute Zeit im Luftschutzkeller, hat uns der Bürgermeister von Lviv im Gespräch gesagt. Bekannte hat uns erzählt, nach den intensivierten Luftschlägen zuletzt hat die Schule von ihren Kindern angeordnet, dass sie jetzt zukünftig schneller müssen in Luftschutzkeller gehen bei Alarm. Und ja, jedes Kind muss ein Notfallpäckchen haben, wo man Wasser hat, warme Kleider, ein Buch und ein Kärtchen mit Namen. Mhm. Was ich noch spannend finde, ich habe noch mit einer Soziologin dort geredet und sie sagt halt einfach auch wenn man jetzt auf den ersten Blick im Alltag vielleicht nichts sieht vom Krieg, die ganze ukrainische Gesellschaft ist auf ganz vielen Ebenen betroffen. Oder dann hat man irgendwie Leute, die Verwandte an der Front haben oder die irgendwie selber geflüchtet sind. Und dann ist jedes Mal, wenn wieder irgendwie eine Nachricht kommt oder irgendwie eine Push-Meldung auf dem Handy, dann wird das Handy gezückt und wird sofort geschaut und die Leute sind beunruhigend, wenn sie irgendwie noch nichts gehört haben von ihren Verwandten an diesem Tag. Also es ist wirklich, es ist ein Durchstress für die ganze Gesellschaft.
Ich würde gerne was ergänzen zu dem, was Bea über die Schulen gesagt hat, über diesen Notfallkoffer, wie sie es im Ukrainischen nennen. darüber hinaus, was ich erfahren habe und was sicher auch in Lviv so ist und in dort Odessa sicher ist, dass die Schulen das Problem haben, dass erstens einmal die Kinder müssen in den Keller gehen, wenn es Luftalarm gibt. Bei Erwachsenen, die können sich's aussuchen, Kinder nicht. Also die Lehrer, Lehrerinnen müssen mit den Kindern in den Keller gehen. Aber es gibt nicht genug Luftschutzkeller. Das heißt, die Schulen müssen einen Schichtbetrieb machen. Das heißt, nur ein Teil der Kinder kann am Vormittag in die Schule gehen und der andere Teil muss am Nachmittag. Beziehungsweise ein Teil muss dann auch Online-Unterricht machen, weil es können immer nur so viele Kinder in einer Schule sein, wie es auch Platz in den Luftschutzkellern gibt. Und das macht den Unterricht extrem herausfordernd und extrem kompliziert.
Das war in Lviv auch so gewesen. Das kann ich ergänzen. Welche Stimmung ist euch ganz allgemein in der Ukraine begegnet? Also in der Westukraine hatte ich den Eindruck, sind die Leute schon sehr bedrückt. Auch in Uscharod und in Transkarpatien, wo sie nicht unter Raketenangriffen leiden, hat man einfach den Eindruck, ja, jetzt ist es gut, aber man weiss einfach nicht, was morgen ist. Und man hat sowieso, kann sich nicht vorstellen, wie sich die Situation in einem halben Jahr, in einem Jahr weiterentwickelt. Und was mir aufgefallen ist, Gesprächspartner haben Angst, sich zum Teil mit Namen herzustellen. Sie wollen sich nicht exponieren und wollen nicht zum Ziel von russischen Angriffen werden.
Also wenn ich jetzt denke, wie die Stimmung vor einem Jahr war, da war sie doch ziemlich optimistisch. Man hat gedacht, also den ersten Angriff der Russen hat man zurückgeschlagen, jetzt geht man in die Gegenoffensive und wir werden gewinnen. Das war so die Meinung vor einem Jahr. Jetzt ist die Meinung, wir müssen gewinnen. Aber es ist schon sehr viel Zweifel dabei. Mittlerweile ist die Gewissheit groß, das wird ein sehr langer Krieg werden. Der wird nicht in ein paar Monaten zu Ende sein, der wird nicht dieses Jahr zu Ende sein. Wir wissen nicht, wie lange geht. Also es ist schon, so wie Bea gesagt hat, ja, es ist schon sehr viel Zweifel, sehr viel Angst jetzt dabei. Angst der Männer auch vor der Mobilisierung. Das begegnet einem überall. Also es gibt schon viele Männer, die jetzt eigentlich nicht kämpfen wollen.
Jetzt sagst du, vor einem Jahr hat es noch mehr Optimismus gegeben. Wie gehen die Menschen, die ihr ihnen begegnet sind, damit um, dass der Krieg noch lange könnte so weitergehen? Also wie es der Bernhard auch schon gesagt hat, das ist wirklich, es herrscht ein Gefühl von Unsicherheit. Man weiss nicht, was morgen wird sein. Man hat das Gefühl, okay, heute ist noch okay, aber man kann nicht planen. Man weiss nicht, was in einem halben Jahr, man weiss nicht, was in einem Jahr ist. Ja, und dann geht es halt auch noch immer darum, dass gesagt wird, ohne westliche Militärhilfe können wir eh nicht gewinnen.
Ja, also das kann ich bestätigen. Das kommt eigentlich in jedem Gespräch in der Ukraine, kommt die Frage, warum helft ihr uns nicht mehr? Warum schickt ihr uns nicht die Waffen, die wir brauchen, um die Russen zu besiegen?
Danke vielmals euch beiden für das Gespräch.
Danke.
Danke, Miriam.
Wer noch mehr möchte lesen zu diesem Thema, wir verlinken im Beschreib zu dieser Episode auch noch passende Artikel. Und natürlich findet man bei uns auf der Webseite und in der App weiterhin die aktuelle Berichterstattung aus der Ukraine. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Beatrice Bösiger und Bernhard Odeknall. Produziert worden ist die Folge von Noah Fenz. Und die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.